Wir stehen immer noch im dritten Buch Mose. Jetzt hört man mich besser. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo wir letztes Mal im dritten Buch Mose standen, oder die letzten beiden Male. Da ist nämlich was Besonderes passiert in diesem Buch. Gott hat sich nämlich quasi weggewendet von seinem Volk zu einer etwas kleineren Gruppe im Volk, und zwar den Priestern. Und hat dort Anforderungen gestellt an einen Diener Gottes und im zweiten Teil dann auch Anforderungen an einen Gottesdienst oder eben an diesen Dienst, den sie ausführen sollten. Ja, in der heutigen Predigt wendet er sich wieder zurück an das ganze Volk. Und wir wenden uns auch langsam dem Ende entgegen, im dritten Buch Mose. Wir sind heute im Kapitel 23. Dieses Kapitel werde ich in zwei Teile aufteilen, einmal heute und das nächste Mal. Und dann wird es noch eine dritte und letzte Predigt zu diesem Buch, zu dieser Buchreihe gehen. Und da wird es dann nochmal um das Heiljahr bzw. das Sabbatjahr gehen. Eigentlich auch sehr interessant, sehr erwähnenswürdig. Ja. Das Kapitel 23. Ich weiß nicht, ob ihr es euch schon mal durchgelesen habt, ob ihr ungefähr wisst, worum es geht. Wir finden dort die sieben jährlichen Feste des Herrn. Und ich hatte erst gedacht, okay, vielleicht ein bisschen ein trockenes Thema oder so. Aber das ist es definitiv nicht. Ja, wenn wir uns dieses Kapitel 23 durchlesen, dann sieht es auf den ersten Blick aus, wie eine simple Abhandlung von Festen und Feiertagen, die Juden irgendwie einzuhalten hatten. Manche von diesen Festen sind uns vielleicht ein Begriff, wie zum Beispiel das Passa. Andere Feste, wie zum Beispiel das Fest der Erstlinge, sind uns vielleicht schon fremder und wir können nicht wirklich was damit anfangen. Ja, heute werden wir die ersten vier Feste genau unter die Lupe nehmen und das nächste Mal im zweiten Teil dann die letzten drei. Die Aufteilung habe ich nicht willkürlich gemacht. Es hat einen Grund, warum wir uns heute vier Feste und nicht drei oder nur zwei ansehen. Denn diese Feste stehen alle in einem Zusammenhang. Was beim Lesen des Kapitel 23 auffällt, ist, dass die ersten vier Feste eine relativ kurze Abfolge aufeinander haben und die nächsten drei Feste dann lange auf sich warten lassen. Und ich denke, am Ende der Predigt sollte dann hoffentlich auch klar sein, wieso das Ganze. In diesem Kapitel sind nicht nur einfach sieben Feste in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Nein, dieses Kapitel enthält den gesamten chronologischen Ablauf des Heilsplan Gottes mit seinem Volk und mit seiner Gemeinde. Aufgeschrieben und festgehalten in sieben symbolträchtigen und aussagestarken Festen. Und hier haben wir auch schon den ersten Punkt. Es waren Feste, sollten Tage der Freude sein. Gott nimmt sich seiner gefallenen Schöpfung an und rettet sie. Ein Grund zur Freude. Aber bevor wir anfangen, lesen wir erstmal den ersten Abschnitt in 3. Mose. Könnt ihr schon mal aufschlagen, 3. Mose 23, könnt ihr euch ein Lesezeichen oder so reinlegen. Da werden wir, wie gesagt, heute öfters hin zurückkehren. Ja, und dann werden wir links und rechts noch in der Bibel schauen, was sie dazu zu sagen hat. 3. Mose, Kapitel 23. Und dort werde ich einmal den ersten Abschnitt vorlesen, die Verse 1 bis 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat, der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Ja, wir haben jetzt einmal von drei Festen gelesen. Einmal den Sabbat, das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Der Sabbat wird heute nicht Thema der Predigt sein, weil er kein jährliches Fest ist, sondern ein wöchentliches. Ja, und deswegen werde ich ihn erstmal außen vor lassen. Und dann haben wir noch das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Diese beiden Feste wurden noch am selben Tag vorbereitet und greifen eigentlich Hand in Hand. Aber wir schauen uns trotzdem zuerst das Passa an und betrachten diese beiden Feste für den Moment zumindest isoliert voneinander. Das Passa wird hier in der Textstelle in einem Vers mal eben abgefrühstückt. Und wenn wir mehr über dieses Fest erfahren wollen, dann müssen wir an eine andere Stelle schauen. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als Gott es eingesetzt hat. Dafür schlagen wir einmal das zweite Buch Mose auf und gehen dort ins Kapitel 12. Zweite Mose, Kapitel 12. Ja, einmal zur Vorgeschichte, die dies vielleicht nicht so unbedingt drin haben. Israel befindet sich in der Knechtschaft in Ägypten, in einem fremden, gottlosen Land. Mose hat von Gott den Auftrag bekommen, sein Volk aus Ägypten zu führen, in das verheißene Land. Und der Pharao lässt Israel nicht ziehen und Gott übergießt das Land mit Plagen, mit den 10 Plagen. Aber das Herz des Pharao bleibt hart und so greift Gott zur letzten und drastischen Plage. Ja, lass uns einmal lesen, im Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Sein Haupt samt seinem Schenkel und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Ja, ich habe mir nie wirklich groß Gedanken gemacht über das Ausmaß dieser Plage, dieser 10. Plage. Für mich war die Erstgeburt im Land immer irgendwie ein recht kleiner Teil der Bevölkerung. Ich habe dann mal gedacht, okay, beziehen wir das mal einfach auf meine Familie. Was ist, wenn diese Plage meine Familie getroffen hätte? Die Frage habe ich mir schon länger gestellt und deswegen ist die Antwort auch schon etwas älter, weil damals habe ich mir gedacht, okay, es hätte meine älteste Schwester Carina erwischt. Aber dann ist mir aufgefallen, dass Carina nicht die einzige Erstgeburt in meiner Familie ist. Abgesehen davon, dass mein Sohn heute nicht hier wäre, wäre auch Anna nicht hier, denn sie ist die Erstgeburt ihrer Eltern. Meine Mutter säße nicht hier, denn sie ist die Erstgeburt ihrer Eltern. Mein Vater säße nicht hier, denn er ist die Erstgeburt seiner Eltern. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich hätte an diesem Tag 5 enge Familienmitglieder auf einen Schlag verloren. Weggerafft in einer Nacht. Und das Ausmaß des Leides und des Gerichts, das damals über Ägypten ergangen ist, ist einfach unvorstellbar. Und in Ausgrabungen, die man ungefähr auf diese Zeit zurückdatiert, hat man ohne Ende Massengräber gefunden. Die Menschen wurden ohne jedes Begräbnis in Löcher gescharrt, weil man nicht mehr wusste, wohin mit den Toten. Ein Gericht, das Ägypten aufgrund seiner Gottlosigkeit verdient hat. Ja, und Israel mittendrin. Aber Gott hat einen Plan für sein Volk, um dieses Volk aus diesem Gericht zu retten. Denn auch sie lebten in dieser Gottlosigkeit. Ja, und das Erste, was wir lesen, ist, dass Gott hier, eben wenn wir diese Verse durchlesen, dass er hier eine kalendarische Veränderung vornimmt. Hier fängt eine neue Zeitrechnung an. Und das sollte uns hellhörig erscheinen lassen. Wir lesen hier in Vers 2, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Das war er bis dato nicht. Ich glaube, es war der 7. Monat bis dahin. Denn Gott setzt mit dem Passa ein Fest ein, auf dessen Grundlage alle anderen Feste gebaut sind. Jede israelische Familie sollte sich am ersten Tag des Monats ein einjähriges, makelloses Lamm raussuchen und es aufbewahren und aufnehmen. Das Lamm hat 2 Wochen bei der Familie gelebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Lämmer sind schon recht putzige Tiere. Und gerade Kinder haben dafür eine Faszination. Und so lebte dieses Lamm 2 Wochen bei der Familie und es hat vielleicht sogar einen Namen bekommen. Aber wir lesen, dass sie es am 14. Tag zur Abendzeit schächten sollten. Und das war sicherlich eine emotionale Angelegenheit. Nun steht hier zur Abendzeit, zumindest nach Schlachter. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Bibel ist, aber ich habe hier eine Fußnote. Und wenn ich da reinschaue, wird der Begriff genauer erklärt. Das Problem ist nämlich, dass für dieses Wort, was da eigentlich steht, dass es da keine direkte Übersetzung für gibt, weil wörtlich müsste es eigentlich heißen, die Zeit zwischen den Abenden. Damit kann aber auch niemand so wirklich was anfangen. Gemeint ist damit einfach die Zeit zwischen 15 und 18 Uhr. Und diese Zeit wird nachher noch wichtig. Ja, weiter sollte dann das Blut des Lammes aufgefangen und an die Türpfosten des Hauses gestrichen werden. Und ja, in der Nacht sollten sie dann das Fleisch dieses Lammes gebraten und mit bitteren Kräutern essen und nichts davon übrig lassen. Und später lesen wir dann, dass der Racheengel, wenn er das Blut des Lammes an der Tür sah, schonend vorüberging. Ja, und daher hat das Fest auch seinen Namen bekommen, denn das Verb von dem Wort Passa oder Pessach, wie es auch ausgesprochen wird, bedeutet schonend vorübergehen. Wer das Blut des Lammes an der Tür seines Hauses hatte, den hat Gott vor dem Gericht verschont. Also was hat das jetzt alles zu bedeuten? Ich denke, viele wissen es, aber der eine oder andere vielleicht auch nicht. Aber dieses Fest hat sich in unserem Retter Jesus Christus erfüllt. Oder besser gesagt, er hat es erfüllt. Und das schauen wir uns mal genauer an. Ägypten ist ein Bild auf die gefallene und sündige Welt, in der wir leben und dessen Teil wir waren. Aber Gott hat eine Lösung, wie er die retten konnte, die ihn annahm. Und die Lösung lag in seinem Sohn. Wir lesen in Johannesevangelium 1, Vers 29 folgende Aussage von Johannes dem Täufer. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus sollte den Platz dieses Lammes einnehmen und aus diesem Symbol Realität werden lassen. Er lebte wie das Passahlamm unter seinem Volk und es gab viele, die ihn liebgewonnen haben. Aber er war gekommen, um zu sterben. Und um die Menschen vor dem Gericht Gottes zu bewahren, die sein Blut an die Türpfosten ihres Herzens gestrichen haben. Ja, und wenn wir eines Tages vor Gottes Thron stehen, dann wird der Vater das Blut seines Sohnes sehen und wissen, dieser Mensch hat seinen Stolz beiseite getan und erkannt, dass er ein Sünder ist. Dieser Mensch ist umgekehrt von seinen falschen Wegen und hat Buße getan. Und mein Sohn hat die Strafe schon getragen, die dieser Mensch verdient hätte. Die Schuld ist bezahlt. Und er wird sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, gehe ein zur Freude deines Herrn. Was ein Fest, was eine Freude. Aber das Passahlamm wurde mit bitteren Kräutern gegessen. Und nur so hat der Tod Jesu auch eine bittere Note für unser Leben. Denn es fordert uns auf, unser Leben zu überdenken und uns mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Der Punkt, wo wir uns mit dem Opfer Jesu beschäftigen, der Punkt, wo wir sinnbildlich essen, kann so richtig bitter werden. Deshalb tun es wahrscheinlich auch so wenige. Aber in der Bibel steht, in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Die Bibel fordert uns heraus. Sie zeigt uns liebevoll, aber schonungslos, wo unsere Schwächen, Fehler und Krankheiten liegen. Die Bibel richtet unsere Gedanken und die Gesinnung unseres Herzens. Die Israeliten sollten das Passa seitdem jedes Jahr feiern, um daran zu gedenken, wie Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, und in 2. Mose 12, Vers 25 bis 27 lesen wir: Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen: Was habt ihr da für einen Dienst? So sollt ihr sagen: Es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Die Fragen der Kinder waren und sind immer noch eine Tradition zum Passa. Wenn eine israelische Familie das Passa feiert, dann waren die Kinder dazu aufgefordert, Fragen zu stellen. Und ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber man kann nur dann jemandem etwas erklären, wenn man das auch wirklich verstanden hat. Wenn man sich das Passafest im Detail anschaut, dann ist es unglaublich reich an Traditionen und da kommen unweigerlich Fragen auf. Und so musste sich die israelische Familie mit dem Passa Jahr für Jahr auseinandersetzen und wurde so an Gottes großartige Rettung erinnert. Ja, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung stand, wollte er noch einmal, ein letztes Mal, dieses Passa mit seinen Jüngern feiern. Und wir lesen, dass es ihn sehr danach verlangte. Im Lukas-Evangelium können wir lesen, wie Jesus den Petrus und Johannes damit beauftragt hat, das Passa vorzubereiten. Ja, und sie gingen los und bereiteten es vor. In den Evangelien lesen wir dann, dass sie den Raum vorbereiteten, aber sie mussten noch weit mehr tun. Wenn man den Vorgang des Passas kennt, dann weiß man das, aber es steht so nicht direkt in den Evangelien. Die beiden mussten ein einjähriges, makelloses Lamm besorgen. Und damit sind sie dann zum Tempel gelaufen und haben es dort schlachten lassen. Und da war richtig was los. Der Roger Libi hat das mal aus geschichtlichen Aufzeichnungen ungefähr durchgerechnet. Fand ich ganz interessant, deshalb erwähne ich das hier mal noch. Aber an diesem Tag wurden im Tempel um die 250.000 Lämmer geschlachtet. Wenn ein Lamm ungefähr 4 Liter Blut hat, dann sind in 3 Stunden zwischen 15 und 18 Uhr circa 1 Million Liter Blut den Tempelberg hinunter ins Kidron-Tal geflossen. Und das ist eine logistische Meisterleistung gewesen. Ja, und es scheint, als ob dieses Bild bei Petrus und Johannes in Verbindung mit der Kreuzigung Jesu am nächsten Tag einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Denn Petrus und Johannes sind die einzigen beiden, die in ihren Briefen vom Lamm Gottes sprechen, das die Schuld der Welt getragen hat. Und Jesus nutzt dieses letzte Passa, was die Juden an die Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten erinnern sollte, bevor er dieses Symbol Realität werden ließ, um seiner Gemeinde eine Erinnerung daran zu geben, dass er durch seinen Tod die Gemeinde aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Er nimmt diese zwei Komponenten des Passa, das Brot und den Wein, und macht aus dem letzten Passa das Abendmahl, so wie wir es heute kennen, um uns immer daran zu erinnern, dass er uns aus dieser fürchterlichen Schreckensherrschaft des Satans befreit hat. Ja, und am nächsten Tag geht er als das Passalamm an das Kreuz, beladen mit der Sünde der Welt, und stirbt wie ein Gesetzloser um genau 15 Uhr. Es ist die 9. Stunde nach der Bibel des Tages am Kreuz auf Golgatha. Ja, es ist an sich traurig, aber in sich ist es auch eine wunderbare Erfüllung dieses Festes. Der erste Schritt ist getan, der Weg ist frei, die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk ist wiederhergestellt. Das ist das erste Fest und es ist die Grundlage für alles Weitere. Ja, das nächste Fest, was wir haben, ist das Fest der ungesäuerten Brote. Wir haben in diesem Abschnitt in 3. Mose 23 davon gelesen. Und dieses Fest wurde zeitgleich mit dem Passa vorbereitet und es erstreckt sich über eine ganze Woche. Eine Woche, in der nur ungesäuertes Brot gegessen werden durfte, beziehungsweise durfte auch noch andere Sachen gegessen werden, aber wenn man Brot verzehren wollte, dann durfte es nur ungesäuertes Brot sein. Die Einsetzung dieses Festes lesen wir ebenfalls in 2. Mose 12. Wird zeitgleich mit dem Passa eingesetzt. 2. Mose Kapitel 12, die Verse 15 bis 17 lese ich einmal vor. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun. Nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrschaft aus dem Land Ägypten, Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Sie sollten noch vor dem Passa den Sauerteig aus den Häusern wegtun. Und von diesem Tag an sieben Tage nur noch ungesäuertes Brot essen. Um das zu verstehen, müssen wir die Bedeutung von Sauerteig in der Bibel verstehen. Und um die Bedeutung von Sauerteig in der Bibel zu verstehen, müssen wir verstehen, was Sauerteig ist und wie er funktioniert. Nun, ich bin kein Bäcker, aber ich versuche das mal irgendwie zu wiederholen, was ich mir dazu durchgelesen habe. Sauerteig wird hergestellt aus einer Mischung von Mehl und Wasser. Also eigentlich sehr simpel. Diese Mischung wird über Tage im Warmen stehen gelassen und jeden Tag wird etwas Mehl und etwas Wasser hinzugetan. Und dann bilden sich da Bakterien drin. Und diese Bakterien fangen an zu gären und bilden eine Art Hefe. Und obwohl sich das fürs Erste etwas merkwürdig anhört, bildet sich nach ein paar Tagen dann ein wohlriechender Sauerteig. Dieser Sauerteig wurde nicht direkt verarbeitet, sondern er wurde liegen gelassen. Und wann immer man ein Brot backte, wurde ein bisschen davon genommen und dem Teig als Treibmittel zugetan. Das, was wir heutzutage mit Hefe machen. Und dann nimmt es einfach an Volumen zu mit der Zeit. Man lässt es dann eine Stunde stehen oder zwei und dann hat es eben an Volumen zugenommen. Ja, und anschließend konnte das Ganze dann zu einem Brot gebacken werden. In der Bibel wird das Gleichnis vom Sauerteig unterschiedlich verwendet. Man kann nicht pauschal sagen, dass es ein Symbol für die Sünde ist. Vielmehr wird seine durchsäuernde, ansteckende Eigenschaft für unterschiedliche Beispiele verwendet. Jesus verwendet zum Beispiel den Sauerteig in einem Beispiel, um die unwiderstehliche Kraft, mit der Gott seine Herrschaft in der Welt durchsetzt. Ja, damit vergleicht er das. Ja, wie so ein bisschen Sauerteig in einem Teich und du kannst es nicht auffallen. Er durchsäuert den ganzen Teig. Ja, genauso wie Gott mit Kraft seine Herrschaft in dieser Welt durchsetzt. Einmal angefangen, lässt es sich nicht aufhalten. Allerdings wird der Sauerteig eben auch oft und überwiegend als Bild auf die Sünde genommen. Jesus vergleicht zum Beispiel die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer mit einem Sauerteig und Paulus nimmt es als direktes Bild auf die Sünde. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Und hier haben wir auch dann die direkte Verbindung zum Passa. Der Sauerteig musste raus aus den Häusern. Jeder Krümel wurde aus dem Haus gefegt. Es wurde alles blitzblank gemacht. Das Fest der ungesäuerten Brote ist ein Bild auf die Bekehrung eines Menschen. Und die war erst möglich durch das Passahlamm, durch das Lamm Gottes, durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und die Bibel fordert uns auf, einen harten Cut zu machen mit der Sünde und aufzuräumen, sie aus unserem Herzen auszufegen. Und es darf nichts übrig bleiben. Ja, früher in den Häusern hat man gegessen und wir kennen das auch heutzutage noch, dann landen die Krümel auf dem Boden und das überall noch den Sauerteig liegen, in der letzten kleinen Ecke. Und das wurde zum Passa alles rausgefegt. Wurde ein richtiger Frühjahrsputz gemacht. Ja, und so sollen wir mit der Sünde in unserem Herzen umgehen. Quasi den Frühjahrsputz in unserem Herzen machen. Denn ja, Paulus lehrt uns noch, dass schon ein wenig Sauerteig, ein wenig Sünde alles wieder zunichte machen kann. Die Sünde fängt an, wie der Sauerteig im Kleinen an zu arbeiten. Er bläht sich schnell auf und er arbeitet im Stillen. Ja, der Erlösung durch Christus muss ein Leben in Heiligkeit folgen. Aber beim Hausputz, beim Aufräumen im Herzen ist es wichtig, ja, es mit guten Dingen zu füllen. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 43, oder ab Vers 43 ein warnendes Beispiel. Ich möchte einmal vorlesen. Matthäus 12. Ab Vers 43. Ja, bis 45. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer sein als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Ja, was hat dieser Mensch gemacht? Der hat seinen Frühjahrsputz gemacht. Hier raus mit den bösen Geistern, aber dann war das Haus leer. Sauber und geschmückt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der unreine Geist wieder zurückkehrt. Wenn wir einen Cut mit der Sünde machen und zum Beispiel eine sündige Angewohnheit ablegen, dann ist es wichtig, dass wir diesen gewonnenen Platz mit etwas Gutem füllen. Sonst fallen wir ganz schnell wieder zurück in das alte Muster. Und womit sollen wir es füllen? Wenn wir wieder zurückgehen ins dritte Buch Mose, Kapitel 23, dann steht hier in Vers 8, und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Es geht hier um die Feueropfer. Sie sollten dem Herrn jeden Tag ein Feueropfer bringen. Nimm die gewonnene Zeit durch diesen Hausputz in deinem Herzen und opfere Jesus. Damit der unreine Geist nicht, wenn er wiederkommt, ein leeres und geschmücktes Haus wiederfindet, sondern wieder geht, weil kein Platz für ihn da ist. Anders gesagt, wenn du mit einer Sünde in deinem Leben gebrochen hast, dann fülle die Zeit mit Jesus. Sonst wirst du ganz schnell wieder dorthin zurückgehen, wo du hergekommen bist. Ja, das nächste Fest, was wir in dem dritten Buch Mose finden, ist das Fest der Erstlingsgabe. Und das ist definitiv ein unbekannteres Fest, so vom Namen zumindest. Aber dafür lesen wir jetzt einmal den nächsten Abschnitt in 3. Mose, Kapitel 23, die Verse 9 bis 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe vor eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Ihr sollt aber an dem Tag, an dem ihr eure Gabe webt, dem Herrn ein Brandopfer opfern, von einem makellosen einjährigen Lamm. Und das dazugehörige Speisopfer, 2/10 Feinmehl mit Öl angerührt, ein Feueropfer, dem Herrn zum lieblichen Geruch, sowie das dazugehörige Trankopfer, 1/4 Hin Wein. Ihr sollt aber weder Brot, noch geröstetes Korn, noch Jungkorn essen, bis eben diesen Tag, da ihr eurem Gott diese Gabe darbringt. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter in allen euren Wohnorten. Das Fest der Erstlinge sollte am Tag nach dem ersten Sabbat, nach dem Passa gefeiert werden. Ein bisschen kompliziert, aber wir gucken uns das gleich an. Es war das Fest der Gerstenernte. Das Leben der Israeliten war sehr stark an die Landwirtschaft geprägt und so hatten einige Feste einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Wie zum Beispiel das Fest der Wochen oder das Pfingstfest oder das Laubhüttenfest. Das Fest der Erstlinge war das Fest der Gerstenernte. Sie wurde ungefähr zu dieser Zeit eingeholt. Und wenn sie geerntet wurde, dann hat man zuerst einen kleinen Teil geerntet und diese Ernte zum Tempel gebracht und dort geopfert. Erst danach durfte von dieser Ernte gegessen werden. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Nun ja, rechnen wir mal durch, wann das Fest der Erstlinge bei Jesu Kreuzigung war. Wir wissen, dass vor Jesu Kreuzigung das Passafest gefeiert wurde. Am Donnerstag wurde das Passafest gefeiert. Oder wie wir ihn noch nennen, Gründonnerstag. Ja, dort war das letzte Passa und das letzte Abendmahl. Am Freitag, oder wie er dann auch bei uns heißt, Karfreitag, wurde er gekreuzigt und ins Grab gelegt. Das war Tag Nummer 1 seiner Grablegung. Darauf folgt der Tag 2 im Grab. Das war ein Samstag, bei den Juden auch ein Sabbat. Und wir stellen fest, der erste Sabbat nach dem Passa und am Tag danach, also bei uns am Sonntag bzw. Ostersonntag, war Tag 3 seiner Grablegung. Das war der erste Tag nach dem Sabbat und das war das Fest der Erstlingsgabe. Und was ist da passiert? Er ist auferstanden. Jesus steht als Erstling aus den Toten auf. Jesus war der erste Mensch, der von den Toten auferstanden ist und nicht mehr gestorben ist. Lazarus zum Beispiel ist auch aus den Toten auferstanden, aber er ist dann irgendwann wieder gestorben. Aber Jesus wird nicht mehr sterben, sondern auf ewig leben, um uns vor seinem Vater in Ewigkeit zu vertreten. Das können wir in Hebräer 7, Vers 25 lesen. Da steht, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Die Auferstehung, von der die Bibel spricht, wird oft mit einer Ernte verglichen. Und Jesus war die Erstlingsgabe, der Erstling, der aus den Toten auferstanden ist. In 1. Korinther 15, Vers 12 lesen wir es dann direkt. Da schreibt Paulus zu den Korinthern, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Aber das heißt auch, dass auch der Rest der Ernte noch eingeholt werden muss. Wir kennen das Gleichnis vom Sämann. Ja, und dort werden wir verglichen mit einer Saat, die unter verschiedenen Umständen aufwächst. Ja, manches fällt auf guten Boden, manches auf nicht so guten Boden, manches an den Wegesrand und manches unter Dornen. Und im nächsten Gleichnis, ein paar Verse weiter, geht es dann um die Ernte. So, erst wird gesät und dann wird geerntet. Das können wir in Matthäus Evangelium Kapitel 13 lesen. Die Verse 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Also das, was vorher passiert ist. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn dann das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meiner Scheune. Am Ende der Zeit wird dann die ganze Ernte eingeholt. Seine Gemeinde wird aus den Toten auferstehen und nicht mehr sterben. Jesus als Erstling der Ernte und wir werden ihm folgen. So gibt uns Jesu Auferstehung die Hoffnung, dass auch wir eines Tages bei seinem Vater sein dürfen und nicht mehr sterben werden. Das ist eine große Hoffnung, die wir haben dürfen. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Fest für heute. Das ist das Fest der Wochen oder das Pfingstfest. Auch dieses Fest war an die Landwirtschaft angelehnt. Das Fest der Wochen wurde durch die Weizenernte gekennzeichnet, die eben ein paar Wochen später war. Das können wir dann wieder in 3. Mose lesen, wenn wir dahin zurückkehren. Ich lese es einmal vor, die Verse 15 bis 22. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen. Bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt. Nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2 Zehntel Efa Feinmehl zubereitet. Sie sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Zu dem Brot aber sollt ihr 7 einjährige makellose Lämmer darbringen und ein Jungstier und 2 Widder. Das soll das Brandopfer für den Herrn sein und das dazugehörige Speisopfer und Trankopfer. Ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer opfern. Und der Priester soll sie samt den Erstlingsbroten weben, zusammen mit den beiden Lämmern. Das Webopfer vor dem Herrn, sie sollen dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an eben diesem Tag ausrufen lassen, eine heilige Versammlung soll es euch sein und keine Werktagsarbeit sollt ihr verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung in allen euren Wohnorten für eure künftigen Geschlechter. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis zum Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ja, bei diesem Fest wurde die Weizenernte eingebracht. Und aus dem Weizen wurden 2 Brote aus Sauerteig gebacken und mit einigen anderen Opfern in den Tempel gebracht und auf dem Altar geopfert. Das Fest hat seinen Namen dadurch erhalten, dass es 7 mal 7 Wochen nach dem Fest der Erstlinge gefeiert wurde. Also, wenn das Fest der Erstlinge Tag 1 ist, dann sind das 7 mal 7 Wochen, also 49 Tage, plus diesen einen Tag, dann sind wir bei 50 Tage nach dem Fest der Erstlinge. Ja, und ich glaube, wir wissen, was da im Neuen Testament passiert ist. Können wir das lesen? Apostelgeschichte, genau. Apostelgeschichte 2. Können wir lesen, was da passiert ist? Ich lese einmal die Verse 1 bis 5. Und als der Tag der Pfingsten, lesen wir unten, also ich lese bei unten in der Fußnote, Pfingsten bezeichnet das jüdische Wochenfest, sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja, da belassen wir es einfach bei. Ja, das war der Geburtstag der Gemeinde. Der Heilige Geist kommt auf die Erde und vereint das Haupt Jesu mit dem Körper seiner Gemeinde. Der Heilige Geist, ja, wir finden, ist ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, wo finden wir diese Vereinigung im 3. Buch Mose? Finden wir die da? Irgendwie ein Fest der Weizenernte? Was hat das mit einer Ernte zu tun? Das war so erstmal der Gedanke, den ich mir gestellt habe. Aber wir finden eine Vereinigung in diesem Abschnitt. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen beim Lesen aufgefallen, aber auf dem Altar sollten 2 aus Sauerteig bestehende Brote geopfert werden. Sauerteig auf dem Altar? Ein Bild der Sünde auf dem Altar? Und diese Frage, wenn sich die jemand gestellt hat, die stellt sich nämlich zurecht. Denn wir finden wieder im 3. Buch Mose, im Kapitel 2, ich schlage das mal eben da auf, dort werden die Opfer eingeführt. Dort steht in Vers 11, Kapitel 2, Vers 11, kein Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf aus Gesäuertem bereitet werden. Ja? Denn ihr sollt dem Herrn kein Sauerteig und kein Honig als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Sauerteig auf dem Altar war nach 3. Mose verboten. Ja, aber wie passt das zusammen? Das ist eigentlich recht einfach. Die Brote symbolisieren die Gemeinde. Die Gemeinde hat zwar den Heiligen Geist, aber sie hat auch immer noch ihre sündige Natur. Unsere Verdorbenheit bleibt da, da kann auch der Heilige Geist nichts dran ändern. Aber er hilft uns, die Sünde zu identifizieren und zu bekämpfen. Und so haben auch wir als Gemeinde Christi immer noch eine sündige Natur. Aber sie ist wirkungslos. Lass uns mal schauen, was neben den Broten noch alles auf dem Altar gelegt wurde. Ist wieder zugeschlagen. In dem Vers 18 und 19 lesen wir, was noch alles dazu kam. Zu dem Brot aber sollt ihr 7 einjährige makellose Lämmer darbringen und ein Jungstier und 2 Widder. Das soll das Brandopfer für den Herrn sein und das dazugehörige Speisopfer und Trankopfer. Ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer opfern. Auf dem Altar kam noch ein Brandopfer, das die vollkommene Hingabe Jesus für seine Gemeinde symbolisiert. Und es kam ein Ziegenbock als Sündopfer dazu und 2 einjährige Lämmer als Friedensopfer. Das vollkommene Opfer, das Brandopfer, trifft auf die Brote und geht gemeinsam mit dem Sündopfer, das Jesus für uns erbracht hat, zum Himmel. Sie wurden gemeinsam verbrannt. Der Frieden war wiederhergestellt. Und da haben wir unsere 3 Opfer. Das Brandopfer, das Sündopfer und das Friedensopfer. Alle zusammen vereint auf dem Altar gehen sie zusammen im Himmel. Das Werk ist vollbracht. Die Sünde in uns hat keine Wirkung mehr. Genauso wie das aus Sauerteig bestehende Brot auf dem Altar, es durfte dargebracht werden, es konnte dargebracht werden, weil es auf das Sündopfer traf und dadurch wirkungslos gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken versteht, dass etwas, was eigentlich nicht auf den Altar darf, aber dort ist ein Sündopfer. Die beiden treffen zusammen und es ist wirkungslos. Und das macht echt Mut. Wir sind alles andere als perfekt und in unserem Leben ist Sünde zu finden, weil sie zu unserer Natur gehört. Aber wir dürfen durch Jesu Opfer eines Tages mit einem reinen Gewissen, vor ihm mit einem reinen Gewissen stehen, weil wenn Gott der Vater eines Tages unser Herz ansieht, dann wird er dort an der Tür das Blut seines Sohnes sehen und uns freisprechen. Ja, so dürfen wir eines Tages vor Jesus stehen. Rein und unbefleckt, wenn wir seine Vergebung für unser Leben in Anspruch genommen haben. Denn er war unser Passahlamm, geschlachtet für unsere Sünden, damit wir die Möglichkeit zur Umkehr haben. Er ist der Erstling aus den Toten auferstanden, um uns vor seinem Vater in Ewigkeit zu vertreten und hat uns durch seinen Geist mit ihm vereint. Das ist sein Heilsplan gewesen, niedergeschrieben in 4 Festen, in 4 symbolreichen Festen. Es fehlen noch 3, die kommen das nächste Mal. Diese 3 Feste sind dann auch für uns ein Ausblick in die Zukunft, denn sie haben sich noch nicht erfüllt. Dort beschreibt die Bibel, wie es mit uns, der Gemeinde und Israel weitergeht. Ja, und da würde ich nächste Mal weitermachen und dann mache ich hier jetzt Schluss. Ja, dann würde ich zum Abschluss noch eben einmal beten. Ja, vor Zeiten hast du diesen Plan gefasst, dein Volk und ja auch deine gesamte Schöpfung vor diesem grausamen Gericht zu erretten. Dieses Gericht haben wir verdient. Wir sind von sündiger Natur. Wir lehnen uns auf, wir sind rebellisch. Wir tun Böses und eigentlich gar nichts Gutes. Ja, aber aus irgendeinem Grund hattest du uns trotzdem lieb und du hast diesen Plan gefasst und du hast ihn uns hier aufgeschrieben. Etwas verschlüsselt, aber doch eigentlich wunderschön, als ein symbolträchtiges Bild. Ja, wenn wir so in deinem Wort lesen und es studieren, dann ja, ermutigt uns das und dafür danke ich dir, dass du uns ja an jeder erdenklichen Stelle eigentlich sagst, dass du uns liebst und du uns eine Möglichkeit gegeben hast, wie wir rein vor dir stehen dürfen eines Tages, wie wir vor dich treten dürfen und ja, diesen Satz hören dürfen, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Ich danke dir für die Möglichkeit, lass diese Nachricht in ja, die Herzen sacken und dass wir es mit in die Woche nehmen. Amen.